14. April, 10.50 Uhr. Und wir sitzen weder im Podcaststudio noch in einem Zug.
Stimmt. Wobei eigentlich schade, dass es nicht in einem Zug ist.
Schade, dass es nicht in einem Zug ist, ja. Wir sitzen vorm Zentralkino in Würzburg. Denn hier läuft jetzt aktuell seit 5 Minuten eine Sondervorstellung Wochenendrebellen. Mhm. Mit einer anschließenden Gesprächs- und Podiumsdiskussionsrunde nachher, an der wir teilnehmen. Und haben ganz spontan entschlossen, dass wir vielleicht doch vorher unserer Pflicht mal nachkommen und mal podcasten und mal so erzählen, was so in den Ferien los war. Mhm. Ja. 14.04., letzte Folge haben wir mit den Ferien beendet. Wollen wir mal rückwärts vorgehen?
Also rückwärts vom aktuellen Zeitpunkt.
Rückwärts von vom aktuellen Zeitpunkt. Ist für dich ein bisschen ungewöhnlich. Du hast es eigentlich lieber gerne chronologisch nach vorne weg. Aber ich will dich heute einfach auch mal ein bisschen geistig fordern. Jetzt so vor Abi-Prüfungszeit.
Mit dem Zeitpfeil ist ja eh so eine Sache. Von daher, ich messe Zeit gar keine so große Bedeutung zu. Wir können also gerne rückgängig, also wir können gerne den Zeitpfeil umkehren. Also starten wir mit jetzt.
Also starten wir mit jetzt? Ja. Und erzählen dann, wie wir heute Morgen hergefahren sind, wie wir geschlafen haben, was wir gestern gemacht haben.
Wenn wir den Zeitpfeil umkehren, dann erzählen wir nicht, wie wir hierher gefahren sind, sondern dann würde sich ja insgesamt alles umkehren.
Ach, du willst alles umkehren, also wie wir quasi, nee, das bringt mich durcheinander. Ja, ne? Dann lass mich dich einfach durchlotsen.
Das ist wie in Tenet, in dem Film, wo sie angeblich die Zeit umkehren, aber wenn man sich, also der gesamte Zeitpfeil rückgängig ablaufen soll, aber man denkt sich so, wenn das, und dann verdeutlichen sie das anhand von vereinzelten Beispielen, dass sie irgendwie alle rückwärts gehen und so. Aber wenn sie konsequenterweise den ganzen Zeitpfeil umkehren würden, würden die Augen, ich meine, die Zäpfchen und Stäbchen würden dann ja Licht imitieren, statt aufzunehmen zum Beispiel. Ja. Und wenn man die gesamte Zeitpfeil, wenn man alle physikalischen Prozesse dort umkehren würde, dann wäre der Film noch viel, viel skurriler, als er ist.
Es ist schön, dass wir innerhalb von 3 Minuten schon wieder in irgendeinem physikalischen Tiefthema drin sind. Das beruhigt mich sehr. Das ist nämlich meine Stärke.
Ja, ich weiß. Ich muss mich warm laufen fürs Abi.
Ja, genau. Du stehst kurz vor den Prüfungen, ne? So langsam geht's los. So langsam steigt auch die Nervosität oder ist es eher so das Gefühl, aus einer Sicherheit heraus agieren zu können?
Ich bin gar nicht so nervös tatsächlich. Es ist ein bisschen schlimmer dadurch geworden, dass ich jetzt irgendwie erfahren habe, dass es um was geht, so ein bisschen, weil ich halt diesen minimalen Notendurchschnitt brauche, um prüfungsfrei dann an der Uni aufgenommen zu werden. Vorher war es ja irgendwie eher so, war mir die Note auch nicht so wichtig, weil es ja eher einen symbolischen Charakter hatte und ich brauche ja keinen NC zum Beispiel. Dadurch ist die Nervosität jetzt ein bisschen da, aber ich weiß auch, dass ich das eigentlich kann und ich bin relativ gut vorbereitet und ich habe ja auch noch ein bisschen Zeit, um mich weiter vorzubereiten. Ich habe wirklich in den letzten 3 Monaten mehr für die Schule gemacht
als in den gesamten Schule.
13 Jahren
das
davor.
Das würde ich glatt absolut so unterschreiben.
Deswegen, ich bin eigentlich echt gut vorbereitet und nicht so nervös.
Ja, okay. Und gestern, wenn wir den gestrigen Tag nehmen, vielleicht als kleinen Start in die ganze Geschichte, da warst du bei Opa mal wieder, mit dem du auch, da kommen wir später zu, auch diese Woche nochmal unterwegs warst.
Ja.
Aber gestern warst du bei Opa ganz banal, um so ein bisschen zweite Liga-Konferenz und Bundesliga zu gucken. Schon ein besonderes Bundesliga-Jahr, dieses Wochenendrebellen-Kino-Jahr, oder nicht?
Ja, ich sehe auch eindeutig die Kausalität dazwischen, dass praktisch in dem Saisonjahr, in dem dann der Film erscheint, das haben wir ja schon im Zug besprochen, dass unsere Geschichte begann bei Bayer Leverkusen. Bayer Leverkusen war das erste Stadion, da begann die Suche. Das war ja praktisch das Spiel, wo ich am Abend dann gesagt habe, was hat das mit den Fans auf sich, wo Opa mir das dann erklärt hat und wo dann die Suche begann, wo das Projekt Wochenendrebellen begann. Und in dem Jahr, in dem dann praktisch der Film erscheint, obwohl im Film ja nicht mal Leverkusen der Anfang ist, das ist ja ein bisschen verzerrt, aber Leverkusen war der Anfang und gerade in dem Jahr, dann in dem unser Film erscheint, wird Leverkusen Meister.
Ist echt, also hätte ich A, wäre es kein Verein, auf den ich viel gesetzt hätte, also als den Verein, der irgendwann mal den FC Bayern ablöst. Und es ist halt doppelt amüsant, weil ich habe vor, als wir angefangen haben zu bloggen, vor 10 Jahren oder 12 Jahren jetzt mittlerweile, habe ich einen Beitrag geschrieben, weil ich ja irgendwie über den FC Bayern auch sehr häufig nichts Gutes gesagt habe. Und da habe ich so einen Beitrag geschrieben, wo es eigentlich darum geht, wie Bayern jedes Jahr Meister wird. und wie spannend und wie unvorhersehbar war, dass sie wieder Meister werden und was das für ein unglaubliches Glücksgefühl ist, dass sie nun zum 7. Mal Meister werden. Und habe das so immer weitergespielt bis ins Jahr 2000, ich weiß nicht, 30 glaube ich, wo sie als FC Telekom München dann wiederum Meister werden und so weiter. Mit allem drum dran. Und dann ist das ja jetzt quasi tatsächlich dann 10 Jahre hintereinander passiert. Ja. Also damals haben alle auf mich eingeprügelt, ja, Bundesliga ist offen und keine ist spannender und blablabla. Und dann sind sie tatsächlich 10 Mal hintereinander Meister geworden. Und ausgerechnet jetzt im Wochenendrebellen-Erscheinungsjahr in der Saison werden sie A, nicht Meister, weil sie sind halt nicht forever number one. Man kann das ja nicht wissen.
Das habe ich mir auch schon gedacht.
Es ist
so
wirklich,
eine Genugtuung.
Es ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Und gleichzeitig kann es ja zusätzlich noch passieren, dass Fortuna Düsseldorf aufsteigt. Weil die hast du gestern auch gesehen in der Konferenz mit Opa. Ja. Ist Opa denn nervös gewesen? Wie ist der so beim Fortuna-Gucken? Ich habe ja mit dem noch nie Fortuna im Fernsehen
geguckt. Wie im Film, als wenn er Borussia Dortmund guckt.
Ja, ist tatsächlich
alle
so.
Alle 10 Sekunden schaltet dann irgendwas dem Fernseher entgegen. in der Regel Kritisches, aber bei dem Tor hat er sich auch sichtlich gefreut.
Ja, ich habe ihn gestern Morgen besucht und da hat er kurz gesagt, er will es auf jeden Fall gucken, aber wenn sie hinten liegen, macht er sofort aus und wartet wieder, bis sie den Ausgleich machen. Das würde immer ganz gut klappen.
Ja.
Da habe ich gesagt, ob das so immer so so klappt. Aber Opa ist ein leidenschaftlicher Fußballgucker, habe ich so so in Erinnerung. Ich weiß noch, dass die am weitesten zurückliegende Erinnerung, mit ihm Fußball geguckt zu haben, war 1986 die Weltmeisterschaft. Und da gab's, ich weiß nur nicht mehr, welches Spiel war, da gab's einen Elfmeter. Ich würde jetzt so im Rückblick sagen, war das nicht irgendwie gegen Mexiko oder so, kann aber total täuschen. Und da ist er auch durch, musste Matthäus antreten und er ist auch durch die ganze Wohnung gelaufen und hat dann so kurz vorm Anlaufen und als der Schiedsrichter noch mit wer wie wo und wer schießt und so weiter, ging's immer, lief er so durch die Wohnung, tanzte und sang immer, Matthias Hering, mach ihn rein, Matthias Hering, mach ihn rein. Er hat ihn einfach Matthias Hering genannt, warum auch immer, keine Ahnung. Er hatte ja schon immer so den Drang, niemanden eigentlich bei seinem echten Namen zu nennen. Ich meine, der hat dich noch nie Jason genannt.
Doch, aber selten.
Ja,
aber selten.
Meistens sagt er Kuddel.
Ja, meistens schon.
Also wenn er mit mir spricht, sagt er immer nur der Kuddel.
Und wer bist du?
Ich war früher, war ich der Manny.
Ah.
Dann war ich sehr lange der Sony.
Mhm.
Und jetzt?
Jupp bist du meistens.
Jupp manchmal. Stimmt. Oder wenn er mit dir spricht, dein Ollervater.
Ja.
Das gibt's auch. Ja.
Aber stimmt, der nennt echt niemanden bei dem echten Namen.
Der nennt eigentlich niemanden bei Namen. Die Mama war lange Pfiffikus. Sean war. Also die. Nee, Sean weiß ich jetzt gar nicht mehr.
Mopsmann.
Sean war Mopsmann, genau. Dann seine Schwester war. Was war denn die Miley? Schluppi? Zu Beginn.
Miley, oder?
Miley, ja. War zu Beginn Schluppi. Weil es gab aber auch immer, er hat dann immer erklärt, das fand ich eigentlich das Faszinierende, er hat dann immer erklärt, wie es zu diesem Namen gekommen ist. Es gab also immer so eine klare Entwicklung dahingehend. Gab es bei mir
einen Grund dafür?
Müsstest du ihn mal fragen,
doch,
garantiert.
Doch, dann konnte er ihn
nennen. Vielleicht kann er den da nicht nennen, aber bei Schluppi war es auf jeden Fall so, dass sie schon im Alter von 1 Jahr, als sie gerade anfing zu laufen, ist sie immer in Opas Schuhe reingeschluppt so und ist damit durch die Gegend gelaufen und deswegen war die Schluppi. Ja.
Verstehe.
Und der David zum Beispiel oder beziehungsweise der Don, der hieß Dotzmüller eine Zeit lang, weil der immer beim Laufen überall gegengerannt ist. Ah. Das war den Dotzmüller genannt.
Ja. Ja, das ergibt Sinn.
Das ergibt Sinn, ne? Ja, da habt ihr gestern zweite Liga geguckt. Glaubst du denn, Düsseldorf hat da noch eine Möglichkeit, über die Relegation mit in die erste Liga reinzurutschen? Oder wie siehst du das?
Schon. Also ich bin ja sehr für Relegation Köln gegen Düsseldorf, das würde ich gerne sehen.
Weiß ich nicht.
Nicht?
Weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob mein Nervenkostüm das so ertragen könnte.
Weil es ist nicht so, dass irgendwie, wenn man das statistisch, dass irgendwie bei der Relegation eigentlich nahezu immer der Erstligist gewinnt?
Es ist nahezu immer so, dass der Erstligist gewinnt. Und ich glaube, einer der letzten Vereine, der das durchbrochen hat, war wer?
Fortuna Düsseldorf.
Fortuna Düsseldorf.
Als Erstligist oder als Zweitligist?
Als Zweitligist tatsächlich. gegen Hertha BSC. Und zwar sogar total spektakulär, weil es ist völlig eskaliert. Spiel 2 musste abgebrochen werden. Da war riesig Alarm. Die Leute sind zu früh auf den Platz gestürmt. Dann war am Überleben, wird das wiederholt und so weiter. Das war zu einer Zeit, als als diese sogenannte Halbangst entstanden ist, weil der Trainer damals von Hertha BSC, beziehungsweise insgesamt so diese ganze, es wurde dann so aufgebauscht, so als der absolute Skandal, und es hat dann tatsächlich ein bisschen gedauert, bis man sich freuen konnte, ob das jetzt nicht doch irgendwie noch wiederholt wird oder so in irgendeiner Art und Weise. Wobei ich mir wünschen würde, dass es nicht zur Relegation gegen den ersten FC Köln kommt, sondern gegen jemand anders. Und dann können wir meinetwegen auch verlieren, weil ich glaube, zweite Liga wäre besser.
Ja.
Ja. Ich glaube nicht, dass Fortuna Düsseldorf die erste Liga gut tut. Außer, dass es ein Jahr lang gut Kohle gibt insgesamt. Ja. Und man mit ein bisschen Glück vielleicht so, ein bisschen Euphorie, so ähnlich wie so Heidenheim oder so, dann vielleicht auch ein paar Punkte holt, dass man tatsächlich ein Jahr drinnen bleibt oder so. Aber wahrscheinlich sind wir wieder Prügelknabe da. Da habe ich auch nicht so richtig Lust drauf.
Ja. Ja, stimmt.
Ja. Was glaubst du denn hinsichtlich Bayer Leverkusen? Ich meine, die sind noch im DFB-Pokalfinale.
Ja.
Die sind noch im international aktiv. Glaubst du, die holen das Triple? Also ist Vizekusen tatsächlich eine Mannschaft, die jahrzehntelang eigentlich nichts groß holt und jetzt alles abräumt innerhalb von einem Jahr?
Ja, also das, ich kann es sportlich nicht wirklich beurteilen. Aber ich meine, DFB-Pokal ist ja sehr wahrscheinlich und die Meisterschaft ist nahezu sicher, wahrscheinlich schon sicher, wenn man jetzt die Podcast-Folge hört.
Ja. Der Marius liegt schon besoffen in der Ecke wahrscheinlich.
Vermutlich,
Wenn er das hört, dann wacht er gerade völlig verkatert auf. Was heißt wacht auf? Der wird ja gar nicht schlafen über mehrere Tage, denke ich mal.
Ja, ich finde es ja, ich hätte ja...
Eigentlich müsstest du zu dem hinfahren und mit ihm mal podcasten, ne? Ich meine, mit einem Leverkusen-Fan, der dann ja auch in einem Alter ist, der so sein ganzes Leben lang eigentlich nie einen richtig großen Erfolg. Gut, ich weiß nicht, ob er irgendwie so, wie alt war der Marius da? Ich kann mich noch erinnern, als Vollborn gegen Espanyol Barcelona im Tor stand. Ich weiß nicht, ob Marius in dem Alter ist, dass er sich da auch noch dran erinnern kann. Aber ansonsten ist man ja als Leverkusen-Fan jetzt nicht unbedingt mit, ja, wie soll man sagen, von viel Erfolg gestreichelt worden in den letzten Jahrzehnten. Der wird wahrscheinlich völlig abgehen, oder?
Wahrscheinlich. Also ich habe, als ich mit ihm bei Viktoria Köln war, wurde eigentlich vor allem darüber diskutiert, wie genau denn Leverkusen am besten Meister werden soll. Also gegen wen? Oder sein Horrorszenario war, dass es gestern Abend praktisch schon passiert auf der Couch dann so. Also dass Bayern verliert und Stuttgart verliert. Und dass Leverkusen dadurch dann Meister
ist. Ach so, dass man quasi so Meister wird, ohne dass man jetzt noch... das stelle ich mir auch fies vor. Ich meine, am Ende Meister ist Meister, aber du willst es natürlich schon aktiv irgendwo holen und nicht vor die Füße geschmissen bekommen irgendwie so. Ja. Das ist schon...
Letztlich ist es ja eine Einbildung, weil man hat die Punkte ja geholt, so, aber es ist dann wahrscheinlich...
Naja, aber der euphorische Moment des Holens, diese der Moment des Abpfiffs und der Sicherheit und so weiter, die willst du ja im eigenen Stadion erleben. Oder zumindest im Stadion, wenn es in einem anderen Stadion sein muss, dann auf jeden Fall in Begleitung, während du deine Mannschaft begleitest und nicht irgendwie, während du die Bayern guckst oder so. Das kann ich schon verstehen. Ja, das war dein gestriger Tag. Und dann warst du, glaube ich, noch im Theater. Du hast gestern dir das volle Kulturprogramm gegeben. Fußball mit Opa und dann Carmen im Theater geguckt. Erzähl mal. Worum geht's in Carmen und was war am Theater gestern schön?
Der Punkt ist, die eigentliche Geschichte, also die ursprüngliche Geschichte, so wie sie klassisch ist, kriege ich gar nicht genau zusammen, weil das Ding ist am...
War das wieder so eine Interpretation?
Ja. Das ist insgesamt am Staatstheater Kassel, das ist ja auch eine riesige Debatte, es steht ständig in der Zeitung gefühlt, dass sie sich dort kloppen, weil die Inszenierung wohl... außergewöhnlich ausgefallen sind oft oder einige sagen dann eben überinterpretiert oder weit hergeholt. Es ist sehr politisiert, weil zum Beispiel gestern spielt es ja auch in einer ganz anderen Zeit, aber es wurde eben übertragen auf das Heute und es ging, letztlich war es eine große Kapitalismuskritik. Es gab praktisch eine Fabrikhalle und Carmen wurde praktisch inszeniert als eine Art, je nachdem, wie man es bezeichnet, wurde sie als Terroristin bezeichnet. Also sie wird praktisch als linksradikale Widerstandskämpferin wird sie inszeniert. Und es werden dann so rote Flyer zum Beispiel ins Publikum geschmissen, wo dann halt irgendwie drauf One Solution, Revolution und also es ist eine sehr politische Inszenierung. Auch mit, was mir ist tatsächlich besonders aufgefallen ist, mit sehr spitzen Anspielungen auf den Verfassungsschutz und auf den NSU tatsächlich. Also wahrscheinlich findet man das auch so in Kassel so. Es wurde dann praktisch mitten in dem Theaterstück, wurde dann eine Sitzung des Verfassungsdienstes inszeniert, wo man dann gesagt hat, ja, weil diese Bewegung leider zu 80% aus den 400 V-Leuten besteht, ist ein Verbotsverfahren vermutlich nicht möglich. Dann wurden irgendwie Zeugen vorgeladen mittendrin, die haben dann aber alle nichts gesehen und auch nichts gehört und einige sind der Vorladung nicht erschienen und es gab dann sehr viele Anspielungen praktisch auf politische Themen. Dann wurden aber mittendrin praktisch, wurden mittendrin immer so zwei Kinder, die irgendwie so 9 oder 10 waren bestimmt, halt eingespielt, die dann aber irgendwelche hochtheoretischen die Monologe praktisch gehalten haben über komplexe wirtschaftliche und politische Zusammenhänge und am Ende wurden die dann praktisch aber wurden praktisch diese Kinder dann von der Polizei festgenommen und abgeführt und also es ist, irgendeine Zeitung hat getitelt, es seien vulgär marxistische Plattitüden. Aber ich fand's sehr gut.
Okay.
Mir hat's gefallen.
Okay. Ja, Verfassungsschutz ist spannend, weil das würde ja bedeuten im Umkehrschluss, dass während du ein Theaterstück im Kontext des Verfassungsschutzes geguckt hast, ich gestern parallel dazu eine Doku geguckt habe über den Verfassungsschutz, allerdings nicht über den deutschen, sondern über den österreichischen. Mhm. Denn da brennt's aktuell auch ein bisschen, ich weiß nicht, ob du das verfolgt hast, dass man dort, ein ehemaliger Mitarbeiter des österreichischen Verfassungsschutzes hat sich jetzt herausgestellt, dass der recht gut in Zusammenarbeit mit Jan Masalek dafür gesorgt hat, dass Telefone, Mobiltelefone aus dem österreichischen Innenministerium, also von Mitarbeitern, von Mitarbeitern des österreichischen Innenministeriums, zielsicher nach Russland geführt wurden für kleines Geld. Und dieser ganze Skandal sich jetzt so insgesamt ausbreitet, dass man sich mittlerweile fragen muss, ob Jan Masalek wirklich hauptsächlich Wirecard-Beschäftigter oder Wirecard-Beschäftigter war, weil letztendlich das Ganze insgesamt schon jetzt nochmal Strukturen annimmt, so in der russischen Spionage, wo ich sage, huiuiuiui, wie kann das insgesamt überhaupt in 2024 passieren? Ich meine, im Umkehrschluss, überleg mal, wie häufig du es in den letzten Monaten gehört hast, da ist irgendeine Gruppe von 15-Jährigen, die sich in Snapchat ausgetauscht haben, dass sie irgendwas hochbomben wollen, die sind verhaftet worden oder so. Und gleichzeitig gelingt es dort irgendwie Menschen ein Geldwäsche-Imperium über Jahre aufzubauen, was gleichzeitig noch geschützt wird. Und dass da überall irgendwie der Verfassungsschutz mit drinne hängt und das in Österreich eigentlich genauso derbe ist wie in Deutschland. Ich meine, wenn du in Deutschland an den Verfassungsschutz denkst, an welche Person denkst du da so als erstes?
Maaßen,
ne? Ja. So, und wenn du dir das so überlegst, wie krass ist das eigentlich, dass eine der wichtigsten Institutionen, sowohl in Deutschland auch als in Österreich, in den letzten Jahren wohl irgendwie nicht so richtig drauf geachtet hat, wen beschäftigen wir denn eigentlich innerhalb dieser Institutionen? Denn in Österreich ist es noch, was heißt lustiger, ist es ja gar nicht, es ist eigentlich total traurig. Aber die haben 2017 bei Egisto Ott festgestellt, dass der Kontakte nach Russland hat, sprich eigentlich nachgewiesen, dass er als Spion tätig ist. Da zu dem Zeitpunkt war er noch im Verfassungsschutz. Dann haben sie ihn dort sofort rausgenommen und wo haben sie ihn hingepackt?
Wohin?
Ins Innenministerium, damit er besser an diese Telefone drankommt insgesamt. Also das ist schon, Verfassungsschutz ist wirklich, wirklich, wirklich... Also, ein Deep Dive wert insgesamt.
Meinst du, implizierst, dass dass es gar nicht praktisch dann am Ende irgendwie gekapert wurde zu Geldwäsche, sondern dass es von Anfang an nur zu Geldwäsche existiert hat?
Ich würde das zumindest nicht mehr ausschließen, ich meine, das leuchtet ja auch ein. Überleg mal, wenn du, ich meine, das ist immer schwer vorzustellen, ne? Aber überleg mal, du müsstest Milliarden von Euros waschen.
Ja.
Das kriegst du ja nicht mehr hin, irgendwie mit einer Imbissbude um die Ecke oder irgendwie sowas. Das funktioniert ja dann nicht mehr. Dann musst du ja schon was anderes lassen. Und da ist das natürlich grandios. Und wenn du dann auch noch ein Unternehmen gründest, bei dem BKA, Verfassungsschutz, all diese ganzen deutschen wichtigen Institutionen auch noch ihre Abrechnung darüber machen, sprich du datentechnisch angebunden bist, besser geht's nicht.
Ja, ich habe ja mal tatsächlich mal vor irgendwie 1,5 Jahren oder so, habe ich mal eine Klausurersatzleistung in Politik und Wirtschaft zu dem Thema gemacht, aber auch eher auf die politischen, also die Verbindungen von Masalek zu Kadyrov in Tschetschenien zum Beispiel, zur Republika Srpska, also überhaupt zu dem ganzen russisch dominierten Einflussbereich in Europa. Und damals war ich schon, aber seit, also praktisch wenige Wochen danach kam ja schon irgendwie das nächste und das nächste und das nächste. Und ich könnte jetzt wahrscheinlich schon wieder einhalten, einfach nur mit Dingen, die seitdem passiert sind. Aber was ich auch irgendwie, ich weiß nicht, ist das Thema zu kompliziert, um ein Aufreger zu sein? Oder warum, also klar, es hat schon eine Rolle gespielt in der Diskussion, aber ich weiß nicht, wenn man sich, also wenn das jetzt so ist, wie es aussieht, dann wäre der tatsächliche Umfang ja eigentlich, ich weiß nicht, dann ist doch die öffentliche Repräsentation des Themas seinem tatsächlichen Umfang nicht ganz angemessen.
Absolut.
Meinst du, das ist zu kompliziert? Oder?
Also A, glaube ich immer, ist es was anderes. Hast du einen konkreten, im Idealfall einfachen Täter, der dir persönlich einen Euro nimmt in irgendeiner Art und Weise? Ich glaube, das ist schon mal, also der böse Ausländer, der per Taxi übers Mittelmeer gefahren wird, um dann sich in Deutschland in Saus und Braus zu leben, der ist ein viel einfacherer Feind als der gut aussehende Österreicher, der ja eigentlich, ich glaube, dass es viele auch gerade aus dem rechten Spektrum werden Masalek bewundern. Was der alles gemacht und geschafft und getan hat, ist ein echter Mann, der war in Syrien, der hat Kadyrov und überlegen, was der alles gemacht hat. Also da wird es wahrscheinlich eher aus der Ecke eher Applaus für geben.
Aber wieso gibt, also ich meine, ja, sicherlich, aber von der Masse der Menschen, die ja eigentlich immer nachvollziehbarerweise prinzipiell sehr hellhörig werden, wenn sie das Gefühl haben, ihnen wird irgendwas weggenommen, auch dann, wenn ihnen gar nichts weggenommen wird, entwickeln überhaupt keine Wut auf den Mann oder die, ja, eigentlich das Imperium, das ihnen tatsächlich faktisch nachgewiesen massiv etwas weggenommen hat, das allen massiv etwas weggenommen hat, wieso entsteht da keine Wut?
Also wieso ist man nicht so wütend? Das kann ich dir nicht sagen. Das ist mir auch ein absolutes Rätsel.
Ich weiß schon, wen ich dann nachher mal fragen könnte.
Ja?
Ja.
Ich kann auch den Hörer einmal rüberreichen, dann könnt ihr das ausdiskutieren, wenn du.
Ich glaube, das führt zu weit jetzt.
Das führt zu weit. Ja, muss man aber vielleicht erklären. Wir sitzen, wie gesagt, während Wochenendrebellen läuft, sitzen wir draußen und podcasten und haben, ich glaube, zum zweiten Mal, ne?
Ja.
Zum zweiten Mal Podcast-Begleitung. Magst du dazu vielleicht kurz was erklären, ohne zu persönlich private Infos zu vermitteln insgesamt, was
ja
vielleicht dann nicht gewünscht
ist. Es ist dieselbe Podcast-Begleitung wie schon bei der Folge vor der EZB während meines Praktikums am GSI in Darmstadt. Und zwar zwei Freundinnen von mir, wovon ich eine über Fridays for Future kennengelernt habe, ihre Schwester. Und genau, sie sind gekommen nach Würzburg hier, bei der Podiumsdiskussion dabei zu sein. Und ja, jetzt noch ein bisschen Zeit zu verbringen, beziehungsweise jetzt uns beim Podcasten zuzuhören. Und da eine von ihnen Psychologie studiert hat, kann sie mir sicherlich viel erzählen dazu, warum man Wut anscheinend nicht, oder warum sich Marshall Lake und Wirecard anscheinend nicht so gut dazu anbieten, Wut zu kanalisieren.
Ja, vielleicht solltet ihr dazu eine separate Podcast-Folge machen. Ja,
wäre vielleicht
einfach, dann hast du auch endlich mal einen Gesprächspartner, der dir gewachsen ist und der auch mal einen Input geben kann und nicht nur wie ich, jemand, der durch die Gegend rudert mit allem, was dazu gehört. Ja. Gut, ja, also wie gesagt, ich glaube auch, dass da noch nicht das letzte Wort gesprochen ist, was diese ganze Masalek-Geschichte angeht, beziehungsweise die ganze Wirecard und dass Wirecard eigentlich auch nicht mehr nur Wirecard ist. Ich glaube, dass das viel, 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 viel größer ist, weil das ist ja jetzt auch total zufällig, diese Österreich-Geschichte ist nur aufgekommen, weil sie 5 bulgarische Spione festgenommen haben, auf deren Handy sie die Verbindung von diesem Egisto Ott, Masalek etc. In den österreichischen Verfassungsschutz insgesamt gefunden haben. Und wer weiß, was da noch auftaucht in den nächsten Wochen und Monate, ist es auf jeden Fall etwas beunruhigend, würde ich sagen.
Wo hast du das über die Doku oder über Lage der Nation oder wie hast du dich darüber informiert?
Ich habe letzte Woche eine Doku geguckt im Kontext Wirecard, wo es darum ging, um diese Enttarnung von Masalek als russischer Spion. Und war da schon so ein bisschen verwundert, wie wenig mediale Aufmerksamkeit das insgesamt erhalten hat. Und gucke jetzt immer so einmal die Woche eigentlich immer so bei YouTube oder bei unterschiedlichen Sachen rein, ob es da irgendwie neue Informationen gibt. Und da brennt halt eigentlich in Österreich seit, ich glaube, einer guten Woche jetzt unter Spionageaffäre Österreich. Wenn du das bei Google eingibst, dann findest du da eine Menge Informationen zu. Und das habe ich mir gestern Abend so zum Einschlafen statt Podcast mir eine Doku angemacht und habe dem dann so ein bisschen gelauscht und zugehört insgesamt. Dynamo vereint. Mhm. Das war der Oberbegriff oder der Slogan einer Veranstaltung, wo du auch im Kontext Wochenendrebellen eine Filmbegleitung gemacht hast. Allerdings ohne mich.
Ja.
Sondern mit dem Opa. Mhm. Erzähl mal, wie war das so, mit dem unterwegs zu sein? Wie war die Veranstaltung? Wie hast du das da so vor Ort empfunden?
Es war tatsächlich ganz lustig, unterwegs zu sein, weil es ging schon in der Bahn los. Opa hat nicht ganz gesehen, dass es ein Ruheabteil ist, in dem wir saßen. Beziehungsweise hat es wahrscheinlich einfach nicht bemerkt. Und hat dann halt auf seinem Handy am Anfang sehr, sehr laut TikToks geschaut und teilweise halt auch TikToks, die vom Inhalt halt sehr irgendwie komisch oder seltsam, ohne Kontext extrem seltsam, und das halt extrem laut. Und ich habe es tatsächlich am Anfang auch nicht bemerkt, erst dann später, aber alle um ihn herum waren halt auch nicht besonders begeistert davon. weil es halt wirklich, man telefoniert ja im Ruhebereich auch nicht oder guckt sich auf dem Handy überhaupt ohne Kopfhörer Sachen an. Aber es war halt, selbst fürs Nicht-Ruheabteil wäre es extrem laut gewesen. Und das war halt im Ruheabteil, wo auch sonst kein Mucks war. Und das war das Einzige, was halt im ganzen Wagen zu hören war, was Opa halt auf dem Handy geguckt hat.
Das war euer Start der Reise.
Ja.
Okay.
Es waren halt auch so TikTok-Videos, die dann sich immer richtig schnell es wird dann immer so gescrollt, das heißt, immer so 5 Sekunden, irgendwer brüllt halt irgendwie auf und dann kommt das nächste und das nächste und das nächste und du weißt ja auch, was für TikToks er manchmal irgendwie in die Gruppe schickt oder so, was für welche das dann sind. Die sind ja immer schon mal sehr zusammenhangslos irgendwie, wo man sich so denkt, hä?
Es sind meistens immer Dinge, die einfach lustig finden.
Ja, genau, sind sie ja auch
in
der Regel. Aber so waren die dann halt. Bis er dann von der Schaffnerin halt zurechtgestaucht wurde.
Ja?
Ja. Aber das ging halt bestimmt so eine halbe Stunde. Aber wie gesagt, man hat auch nicht gesehen, dass es ein Ruheabteil ist. Normalerweise wäre ich ja, also wenn ich im Ruheabteil sitze und das passiert bei irgendjemand anders, bin ich in der Regel auch not amused, weil ins Ruheabteil geht man ja gerade dann, wenn irgendwie man das Gefühl hat, okay, der Tag war schon anstrengend und ich merke so, die Reserven gehen so zur Neige, also setzt man sich ins Ruheabteil, damit das Risiko niedriger ist, dass, keine Ahnung, plötzlich irgendwer laut aufschreit oder laut auflacht oder man angesprochen wird, wenn man halt weiß, das ist gerade nicht gut so. Deswegen bin ich mit dem, beharre ich eigentlich auch schon auf das Ruheabteil oder bestehe darauf, dass man darin ruhig ist. Aber ich habe es tatsächlich auch nicht gesehen, dass es ein Ruheabteil ist. Und
war das denn so ein Großraum oder so ein Sechser?
Nee, Großraum.
Großraum, okay.
Und in dem Moment fand ich es halt doch ganz lustig tatsächlich auch.
Okay.
Ja, es war schon lustig.
Gut, dann seid ihr nach Dresden gedroschen und seid dann, ich glaube Dienstag war das oder Mittwoch, ne? Seid dann gegen frühen Nachmittag, glaube ich, da gewesen.
Ja, genau. Ne? Ja. Ich war ja seit bestimmt so 4 Jahren oder 4, 5 Jahren nicht mehr in Dresden. Mhm. Und eine Zeit lang war ich ja jedes Wochenende in Dresden fast.
Ja.
Deswegen habe ich mich schon gefragt, was hat sich so verändert. Es hat sich tatsächlich wenig verändert. Die Dresdner Verkehrsbetriebe haben neue Straßenbahnen, die sind sehr cool.
Okay.
Aber das ist doch tatsächlich eine der wenigen Dinge, die mir aufgefallen sind, die sich verändert haben. Ansonsten ist alles noch ziemlich genau so, wie es ist.
Aber du warst hauptsächlich so im innerstädtischen Bereich.
Prager Straße, ja.
Prager Straße, ja, okay, gut.
Mhm. Ja, und sogar da, wo, keine Ahnung, die Orte, wo wir immer essen waren, die Orte, wo wir übernachtet haben und so, die sind noch ziemlich genau so, wie sie waren. Ich weiß sogar noch, welches konnte an diesem großen Hotel sogar die Zimmer entdecken, in der wir welche Podcast-Folgen aufgenommen haben.
Oh, ja. auch die Folge, wo wir unsere Hintern aus dem Fenster gehalten haben. So, kannst du dich da noch dran erinnern?
Ja. Das war Realität, ne?
Ja.
Das Thema, ja.
War das das Thema Realität?
Ja.
Wieso haben wir zum Thema Realität entschieden,
dass es
eine gute Idee wäre, unsere Hinterkopf zu halten?
Weißt du nicht mehr. Dass, man hatte, darüber haben wir in der Folge Realität auch gesprochen. Wir haben so über viele Welteninterpretationen der Quantenmechanik und Everett und so gesprochen. Und du bist dann mittendrin reingeplatzt irgendwie, weil man konnte, wir haben halt, es waren ja diese riesigen Panoramafenster, von denen man mal alles sehen konnte, wo die ganze Wand aus einem riesigen Fenster bestand. Und man konnte irgendwie vom Bahnhof auf so eine, auf irgendwie so eine Bar gucken und da stand so Table Dance Bar und ich wusste halt nicht, was das ist. Und dann hast du es im Podcast erklärt, das weiß ich noch.
Stimmt.
Ja.
Darüber kam das.
Und da konnte man immer drauf gucken.
Ja. Ja. Aber ihr wart in einem anderen Hotel. Ihr wart nicht in dem Hotel, wo wir, ihr wart gegenüber in dem Hotel. Ihr wart im Ibis quasi und wir waren damals, glaube ich, in dem Pullmans, wenn ich mich recht erinnere.
Genau.
Ja. Okay.
Und dann sind wir mit der Straßenbahn halt zu dem Kino gefahren. Das Gelände ist, so, war richtig cool. Das war Kraftwerk Mitte. Das ist halt, glaube ich, wirklich so ein altes Kraftwerk und da verlaufen noch so, halt so Schienen auf dem Gelände und das sind so Backsteingebäude. Da gab es sehr viel zu entdecken. Ja, auf dem Hinweg wurde ich noch kurz angepöbelt von irgendeinem Fremden. Aber dann waren wir da und ich habe praktisch den von Dynamo Dresden, den wir schon bei der BBAG getroffen hatten.
Den Benjamin.
Genau, Benjamin. Mhm. Getroffen dort dann und ja, dann ging es auch relativ schnell los und ich sollte am Anfang ja praktisch was vor dem Film kurz sagen.
Hast du zur Einleitung des Films was gesagt quasi? Ah, okay. Ich dachte, es wäre nur Diskussionsrunde. Nee,
das wusste ich tatsächlich auch nicht, hatte ich ein bisschen improvisiert, weil ich natürlich auch nicht so spoilern wollte. Und jemand aus dem Vorstand war auch da. Ich saß praktisch ganz unten neben jemandem von dem Vorstand aus Dynamo Dresden.
Ich glaube, es waren noch Spieler da, ne?
Ja, es war der Torhüter da, der gegen Kaiserslautern im Tor stand, als wir da waren.
Nein.
Ja.
Oh, okay. Ich wusste gar nicht, dass der da immer noch Torhüter ist.
Ja, wir haben, ich weiß nicht, ob er jetzt noch im Tor steht, aber auf jeden Fall war natürlich eine der Fragen am Ende der Diskussionsrunde, ja, wie war es denn bei Dynamo? Und dann habe ich halt erzählt von dem Spiel 2013 gegen Kaiserslautern. Also irgendwer gefragt, wie ging es denn aus? Und dann hat der Torhüter halt dazwischen gesprochen, 3-2.
Ja.
Und dann hat er mir am Ende erzählt, ja, ich stand damals im Tor bei dem Spiel.
Ja, irre.
Ja.
Irre.
Überhaupt, es war auch sehr seltsam, dass von den Spielern, die da waren, das sind ja Gleichaltrige mittlerweile. Das geht auch nicht so richtig in meinen Kopf.
Also was meinst du mit
sind so alt wie ich. Die Spieler, die da waren, zum Großteil.
Also der Torwart sicherlich
nicht.
Nee,
der nicht. Aber von den anderen Spielern, die da waren, waren halt viele so alt wie ich.
Von den anderen Spielern, die da waren, die sind ja gut.
Und das bin ich halt anders gewohnt, weil ich, weißt du noch, bei denen, keine Ahnung, wenn ich sonst immer Fotos gemacht habe auf unseren Reisen, dann habe ich die immer eher so eingeschätzt, weiß nicht, dann waren die in meinem Kopf, waren die
wie du. Wenn du so neben Axel Bellinghausen, dann war Axel Bellinghausen eigentlich näher an meinem Alter als an deinem und jetzt ändert sich das so ein bisschen. Ja, okay, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Überhaupt, das, wenn ich
du bist halt ein alter Sack, ne?
Überhaupt, das ist so ein Ding. Ich weiß nicht, auf der einen Seite ist es einfacher geworden, sich mit Gleichaltrigen zu vergleichen, weil früher konnte ich mich ja gar nicht mit Gleichaltrigen irgendwie identifizieren oder vergleichen. Auf der anderen Seite ist es jetzt schwieriger, weil ich mir immer so denke, das passt überhaupt nicht, dass in dem Alter so Leute das und das schon machen, irgendwie, auch wenn ich Leute in meinem Alter Auto fahren sehe, bin ich so, WTF, wie geht das so, weil ich mir so vorstelle, das sind immer Leute, die sind 10 Jahre älter als ich mindestens und jetzt fahren plötzlich Leute, die 2 Jahre jünger sind als ich, fahren Auto, wo ich mir denke, was?
Ja.
Und so überhaupt, ich gehe nicht so ganz mit meinem tatsächlichen Alter mit, glaube ich, gedanklich.
Ich weiß aber, was du meinst. Ich hatte das erste Mal das Gefühl, glaube ich, irgendwann, als Mehmet Scholl entschieden hat, aufgehört, Fußball zu spielen, wo ich dachte, was, der ist doch noch viel zu jung. Und dann wusste ich, wie alt Mehmet Scholl ist. Und dann wusste ich irgendwie plötzlich, oh Gott, wenn der schon so alt ist, das, was irgendwas passiert hier. Und dann ist mir aufgefallen, okay, ich bin auch schon sehr alt. Skurril.
Und ja, dann wurde praktisch, also bevor ich was zum Film sagen sollte, hat sich das Blindenradio von Dynamo Dresden vorgestellt. Das ist ja Dynamo Dresden ist, oder es war auf jeden Fall der erste, ich weiß gar nicht, ob es bis heute der einzige Verein ist, der dieses Blindenradio hat, wo sie dann halt auch erzählen, sie sind ja 3 Leute und die kommentieren diese Spiele dann ja
also
praktisch im Stadion.
Also die einzige sind sie nicht, wir haben ja zum Beispiel St. Pauli.
Stimmt, ja, aber Dynamo war dann der erste.
Was sein kann, das weiß ich nicht, ob Dynamo vielleicht die ersten waren, die das innerhalb des Vereins direkt selbst organisiert, finanziert, das könnte man mal recherchieren, das weiß ich nicht.
Und da haben sie halt darüber gesprochen, wie man das dann so rüberbringt. Das ist klar, auf der einen Seite geht es deskriptiv darum, zu erklären, was passiert auf dem Platz. Aber eine Person ist zum Beispiel nur letztlich dafür da, zu schauen, was passiert so daneben, was passiert in den Tribünen, mit so einem Fernglas und guckt halt, was passiert in den Rängen bei den ZuschauerInnen. Und das fand ich natürlich ganz interessant, weil ich ja auch mal sage, dass das, was auf dem Platz passiert, nicht die Hauptsache ist irgendwie. Ich habe ja, ich meine, um mich für einen Verein zu entscheiden, reicht es ja eben auch nicht, um es im Fernsehen zu sehen. Also die reine deskriptive Beschreibung dessen, was auf dem Spielfeld passiert, ist definitiv keine vollständige oder angemessene Beschreibung des Gesamtgeschehens. Das ist mir ja letztlich schon mit 6 dann aufgefallen und dementsprechend war das interessant, das dort irgendwie wiederzufinden, dass das dazugehört, dass der Rest dazugehört. Mhm. Ja, und dann habe ich praktisch einleitend was gesagt, dann wurde der Film geguckt. Bei dem Abschnitt bei den Bayern praktisch, wo es dann, ja, aber die singen Forever Number One, aber das bezieht sich ja auch auf die Zukunft, das kann man doch gar nicht wissen. Da wurden auch alle hellhörig tatsächlich, das hat man gemerkt. Also wieder einmal habe ich dann spät recht bekommen. Mhm. Ja, und dann am Ende bin ich einfach auf die Bühne gegangen und habe halt Fragen beantwortet. Und es waren sehr, sehr, sehr viele Fragen diesmal. Also es ging irgendwie eingeplant auf diesen, ich hatte so einen ausgedruckten Bogen bekommen, wo halt die Zeitplanung drauf stand. Da stand erst so 5 Minuten für Fragen drauf und dann wurden es halt 1,5 Stunden. Mhm. Und es waren auch viele neue Fragen, es waren interessante Fragen dabei. Und ich konnte irgendwie, ich konnte gut auf alle antworten, glaube ich. Irgendwie hat das gepasst. Ja, und irgendwann wurde halt so abgebrochen. Ja. Weil es schon sehr spät war.
Ja, ihr wart, glaube ich, irgendwie Mitternacht oder so, wart ihr dann im Hotel. Langer Tag. Nicht nur für dich, auch für Opa, der ja bis zum Schluss mit voll in Action dabei war. Von daher bin ich da natürlich auch dankbar, dass Opa da mitgefahren ist insgesamt. Ja. Weil ich konnte einfach gar nicht arbeitsbedingt. Und das passiert uns ja bei der ein oder anderen Anfrage schon mal, dass das einfach zeitlich nicht passt, dass du das dann irgendwie alleine wahrnehmen musst und du im Umkehrschluss aber auch ganz dankbar bist, nicht wenn du jemanden dabei hast, der unbedingt mit dir die Bühne teilt, das ist gar nicht notwendig, aber so fürs Drumherum ist, glaube ich, schon ganz cool, wenn jemand dabei ist, ne?
Ja.
Ja, 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 ja. Ja. Und da ist Opa natürlich auch nicht nur ein dankbarer, sondern auch ein sehr amüsanter Begleiter.
Ja, er ist auch ein wichtiger Filmcharakter und fand es auch, die Leute dort im Kinosaal fanden es auch ziemlich lustig, dass er halt dann tatsächlich dabei war.
Ach, das habt ihr aufgelöst, ja, oder das hast du bekannt gegeben quasi.
Er hat aber sowieso ganz am Anfang, er hat schon alle Leute, die um ihn herum saßen, hat halt den Film gespoilert.
Ja, wie halt so ist, ne?
Ja.
Da kann er ja
auch nicht. Ich musste ihn halt richtig unterbrechen, und sonst hätte er den ganzen Saal, glaube ich, gespoilert.
Ja gut, das ist seine Spezialität. Ja. Das hat er ja bei dir und ich weiß gar nicht, das auch bei nicht unwichtigen Serien auch schon.
Er hat mir jetzt auch diese neue Serie zu Three Body Problem, die Verfilmung von Die drei Sonnen, von diesem Science-Fiction, von dieser Science-Fiction-Reihe. Ja.
Wo er dann immer sagt, Kuddel, das musst du gucken, weil da passiert das und das.
Ja. Oder
und du dann so, okay.
Wir haben jetzt praktisch gestern haben wir auch die erste Folge davon zusammen geguckt und halt wirklich immer exakt vor dem, also er gibt dann halt so Live-Kommentar praktisch zu der Folge. Und letztlich besteht der Live-Kommentar halt immer 20 Sekunden, bevor irgendwas Spannendes passiert, sagt er halt, was passiert. Und die Person, und irgendwie, keine Ahnung, die Person.
Achtung, der stirbt jetzt gleich, ja. Der wird gleich hinterrücks ermordet. Ja.
Oder überhaupt ganz am Anfang schon, sie haben jetzt entschieden, hier die Person, die jetzt hier mitspielt, oder der Typ, der sie spielt, der sollte eine Rolle spielen, die schnell stirbt, so.
Ja.
Ja, also ich weiß eigentlich schon immer im Voraus, was passiert.
Ja.
Sogar bei der Konferenz war es immer so. Ich finde es ja, das Coole an der Konferenz fand ich ja immer, dass dann plötzlich irgendwie da durchgerufen wird. Also irgendwer schreit plötzlich rein, Tor da.
Tor in was weiß ich wo. Ja.
Und Opa hatte halt so seinen Kicker auf und hat immer 10 Sekunden bevor.
Hat er schon gesagt, und dann sagt er dir schon, gleich schreien sie Tor in Wolfsburg.
Ja, genau. Ja, und hat auch gesagt, okay. Für wen. Also das ist.
Ja. Nein, das kann er aber auch nicht unterbinden, glaube ich. Das kriegt er nicht unterbunden. Ja. Das kriegt er wahrscheinlich nicht unterbunden. Ja. Okay, und dann seid ihr quasi ins Hotel und seid am nächsten Morgen wieder zurück, beziehungsweise du bist nur bis Leipzig gefahren, weil wir hatten, glaube ich, noch einen Termin für einen Call,
ja.
für eine zukünftige Kooperation, und Opa ist dann weiter nach Dresden gefahren. Ja. Nicht weiter nach Dresden, von Dresden
nach
zurück
Hause.
Heimgefahren. Das Wochenende vor Dresden warst du auch unterwegs. Da warst du, glaube ich, sogar das ganze Wochenende unterwegs.
Mhm.
Wochenende unterwegs, von Freitag bis Sonntag. Das können wir, und das haben wir sogar gemein. Ich war auch von Freitag bis Sonntag unterwegs. Allerdings war ich arbeiten. Und du hattest dir ein wenig tatsächlich neben parallel zum Lernen dann auch ein bisschen Vergnügen gegönnt.
Ja, zumindest am Abend.
Zumindest am Abend. Erzähl mal ein bisschen, wo warst du am Wochenende, letztes Wochenende und was habt ihr da gemacht?
Ich war in München und zwar bei Six. Das ist ein Musical. Überhaupt, ich bin praktisch vorher schon gefahren, weil es natürlich auch so ein Tapetenwechsel zum Lernen ist. Keine Ahnung, irgendwie am Englischen Garten oder dann am Glasaufzug an der Münchner Freiheit da zu lernen. Das ist natürlich besonderes Feeling einfach. Deswegen eigentlich halt den ganzen Tag vorher dort gelernt. Und dann abends, Donata war auch dabei wieder, waren wir eben bei Six. Sie hat ja so ein Fable für Musicals und ich habe tatsächlich wollte unbedingt mit zu Six, weil das ein sehr, ich sag, das ist thematisch, hat es einen sehr historischen Hintergrund. Es geht um Henry den Achten, also den britischen König, Henry den Achten, der vor allem, also der eigentlich viele, der wichtig war in der englischen Geschichte, aber der vor allem ja bekannt ist in der so Kultur für seine 6 Ehefrauen, die er hatte, von denen 2 hingerichtet wurden und 2 geschieden. Und deswegen 6. Und letztlich bei dem Musical sind halt die Hauptfiguren diese 6 Ehefrauen von Henry dem Achten, die halt letztlich ihre Geschichten eben erzählen auf der einen Seite schon historisch akkurat. Es gibt sehr viele irgendwie Witze oder Wortspiele, die halt angelehnt sind an historische Ereignisse, die man verstehen muss. Und ich weiß nicht, mit der Epoche der britischen Geschichte kenne ich mich so ein bisschen aus, mit den praktisch religiösen Konflikten der Zeit. Von daher fand ich es irgendwie, ich weiß nicht, fand es sehr cool. Und musikalisch darüber hinaus ist natürlich auch, und von der, weiß nicht, Inszenierung und den Kostümen, das ist sehr schrill alles. Und es hat mir gefallen. Es hat mir sehr gut gefallen. Davor war es ein bisschen, also insgesamt der Tag davor ist, gab es viele Probleme, schon bei der Hinfahrt im Zug dann war ich kurz davor auszusteigen, weil es sehr voll war, habe mich dann auf die Toilette eingesperrt, weil es zu voll war. Dann habe ich irgendwo einen Einwegbecher aus Versehen bekommen, den musste Donata dann ja praktisch
nehmen. Das habe ich mitgekriegt. Da habt ihr euch auch kurzzeitig, glaube ich, in der Stadt verloren, ne?
Ich bin dann.
Weil Donata rief nämlich mich mal an und sagt, Mirko, du sag mal, angenommen, ihr verliert euch mal so unterwegs, wie gehst du damit eigentlich so um? Ich sage, warum fragst du? Jason ist weg.
Ja.
Und da hatte ich ihr nämlich noch gesagt, ich sage, Donata, das Beste ist ja, wenn du jetzt genau da stehen bleibst, wo ihr zuletzt wart und du dich einfach mal in der Gegend umschaust, weil es, wenn es sehr wuselig ist dort, steht Jason wahrscheinlich unter irgendeinem Dachvorsprung in irgendeiner versüfften Ecke, ja, wo 50.000 Leute schon hingepisst und hingeschissen haben.
Aber keine Menschen sind.
Aber keine Menschen. Ja. Genau deswegen sind, weil es da so nach Scheiße und nach Pisse stinkt. Und dort steht Jason bestimmt und wartet, dass ein wenig Ruhe einkehrt.
Ja.
Was wahrscheinlich nicht passieren wird in der Münchner Innenstadt.
Der Tag insgesamt, das habe ich auch falsch eingeschätzt. Da habe ich meine Kräfte irgendwie wieder ein bisschen falsch eingeschätzt und das hat dann dazu geführt, dass mittags eigentlich schon Schluss war. Es war wirklich, wie gesagt, die Zugfahrt war Hölle. Also es war immer noch eine Zugfahrt, also war es nicht Hölle, aber für eine Zugfahrt war es echt Hölle. Und dann rausgekommen, dann gab es direkt Probleme beim Essen. Es gab zwar einen anderen Außenbereich, aber der war dann, jetzt kehrt sich das Problem um, es gibt genug Außenbereiche jetzt im Sommer wieder, aber die sind zu voll, so dass ich sehr, sehr häufig den Platz wechseln muss. Dann kam so eine Gruppe von 3 sehr respektlosen jungen Männern, die extrem unangenehm waren, die dann weggescheucht wurden zum Glück irgendwann. Dann wurde von allen Seiten geraucht, ich musste mittendrin 4-mal aufstehen, Platz wechseln, dann haben sich aber da Leute hingesetzt und geraucht, also es war extremer Stress. Und es ging dann halt auch einfach den ganzen Tag so weiter. Nichts hat geklappt irgendwie. Die U-Bahnen haben nicht geklappt, das Essen hat nicht geklappt, die Hinfahrt hat nicht geklappt. Ich wollte mir dringend was zu trinken holen, das ging nicht. Ich habe dann aus Versehen einen Einwegbecher bekommen, dann musste den eben Donata nehmen, musste den nehmen. Also es ist alles schiefgegangen, was irgendwie schief gehen kann. Und dann war irgendeinem Punkt war halt Schluss. Und bin ich erstmal gegangen und habe halt irgendwie einen Platz gesucht, wo Ruhe ist. Aber in der Regel ist es dann ja nach einer Zeit auch wieder besser und genau, abends konnte ich dann zu Six gehen. Ich war auch ein bisschen nervös, weil es ja auch doch relativ laut dort und ich wusste nicht ganz, ob das noch machbar ist nach dem Tag so, aber es ging dann und ich war sehr schnell von dem Inhalt dann so, oder habe mich so sehr auf den Inhalt fokussiert, war praktisch abgelenkt von dem Inhalt.
Also hilft das, wenn dich sowas thematisch einsaugt, ja, dass man dann das Drumherum so ein bisschen, ich mag das Wort in dem Kontext nicht, aber dass du dann so ein bisschen das wirklich dich abkapseln kannst, kann man
ja
das so sagen? Oder?
Ich weiß gar nicht, ob abkapseln, aber ich würde sagen, das Prinzip ist ein bisschen wie im Stadion. dass man halt, also auf der einen Seite ist halt der Abwägungsprozess wieder auch dort. Es hat mir halt einfach, ich habe bewusst in dem Fall die Entscheidung getroffen, will ich da jetzt reingehen oder nicht. Es war auch echt eine Frage, die ich mir gestellt habe, wo ich überlegt habe eine Zeit lang und dann halt doch das wollte und ich es auch nicht bereue, weil es mir halt inhaltlich extrem gut gefallen hat. Ja, und von daher würde ich schon auch sagen, dass man natürlich, also man ist ein bisschen abgelenkt dann, wenn man sich auf den Inhalt fokussiert und so ist es beim Fußball ja auch ein bisschen, dass zumindest der praktisch, oder den Fokus zu lenken auf die positiven Dinge, macht die negativen ja nicht weg oder ungeschehen, aber man kann sie natürlich etwas besser ausblenden, ja.
Hm.
Okay. So war es dort auch.
Okay. Das heißt, insgesamt würdest du sagen, ja, es war ein wahnsinnig anstrengender Tag, aber ein Tag, der sich trotzdem, oder ein anstrengendes Wochenende, aber ein Wochenende, was sich trotzdem irgendwo unterm Strich gelohnt hat.
Ja, auch, also ich weiß nicht, in dem Moment, praktisch an dem Vormittag, war es auch nicht schön, wo ich auch so war, das kann ich mir so auch nicht so oft leisten irgendwie. Ich wusste auch, jetzt ist erstmal für ein paar Tage Schluss. Aber ich wusste ja auch danach, direkt danach ist eigentlich Dresden und es ist so ein bisschen schwierig, weil auf der einen Seite brauche ich ja genau das so. Es wäre ja für mich.
Also du meinst diese Gratwanderung von, ich will eigentlich unterwegs sein, es muss irgendwo was passieren, örtliche Wechsel etc. Gleichzeitig aber sind mit diesen örtlichen Wechseln immer eigentlich irgendwo ein gewisses Maß an Anstrengung verbunden, die diesmal besonders hoch waren, weil es war erstes Wochenende, wo es schön war, dann gleich München, da war die Hölle los in der Stadt, Züge waren voll, Osterferien, da kam natürlich alles zusammen.
Das ist mir halt auch zum ersten Mal so richtig aufgefallen, dass das eigentlich mein Dilemma ist, dass ich auf der einen Seite, hätte es mir nichts gebracht, dann es hätte mir ja nichts gebracht, danach zu sagen, okay, ich bleib danach dann erstmal 4-5 Tage zu Hause und erhole mich oder ich gehe ins Hotel und erhole mich, weil das nicht Erholung ist. Also zu Hause rumzusitzen ist ja auch die ultimative Anstrengung irgendwie. Und nach ein paar Tagen zu Hause bin ich ja auch so, es geht nicht mehr, ich muss irgendwo hin. Mhm. Also da komme ich nicht zur Ruhe. Über das, was Menschen von außen als Entspannung sehen, komme ich absolut nicht zur Ruhe. Und die Momente, in denen ich theoretisch zur Ruhe kommen könnte, macht die Gesellschaft das unmöglich. Mhm. Und das Verhalten von fremden Menschen macht das unmöglich. Also,
müsstest du asynchron reisen. Du müsstest eigentlich bitten, ob du deine Unitätigkeit nur Freitag, Samstag, Sonntag machen kannst, wenn alle Leute in Zügen unterwegs in ganz Deutschland sind. Und Montag bis Donnerstag darfst du dich dafür ausruhen und kannst in den relativ leeren Zügen, die sind ja auch nicht immer leer, durch Deutschland reisen. Das wäre eigentlich ideal, oder?
Ja, und das wäre definitiv ideal. Da ist mir halt irgendwie so aufgefallen, dass ich vermutlich so ein bisschen dazu verdammt bin, eigentlich mein Leben lang nie zur Ruhe zu kommen, weil das ist einfach ein Paradoxon ein Stück weit. Ich brauche, also in keinem der beiden Momente kann ich tatsächlich zur Ruhe kommen und trotzdem bin ich aber mehr oder weniger gezwungen und möchte das ja auch, was zu unternehmen und was zu machen und was zu erleben. Von daher, ich würde es bereue es natürlich nicht und es war ein cooles Wochenende und Six war sehr cool. Aber es ist mir so ein bisschen bewusst geworden und ich weiß nicht, ich muss schon schauen, dass, ich weiß nicht, ob das überhaupt machbar ist, aber dass sowas nicht mehr so häufig passiert, dass es so extrem kräftezehrend ist, weil, wie gesagt, es gibt keine Möglichkeit, sich davon zu erholen, das bleibt dann erstmal.
Gestern war der 13. April, dementsprechend war vorgestern der 12. April. Mhm. Und dementsprechend waren gestern und vorgestern vor 11 Jahren unser Doppelspieltag mit Friedel in Freiburg und mit Toilettengate auf St. Pauli.
Ja.
Ja. Irre, oder? Wie das die Zeit vergeht. 11 Jahre schon her.
Das war echt lustig. Ja, das war, würde ich sagen, eine der Highlights.
Das war sicherlich eins der Highlights.
Ich finde es ja auch immer noch, wie gesagt, dieser Humor oder die Ironie wird gar nicht so richtig wertgeschätzt manchmal, dass wir irgendwie, das habe ich auch in Chaos auf Augen geschrieben, dass wir gewissermaßen auf Osteuropa-Tour so ein bisschen den Freiburg-Spieltag in umgekehrter Reihenfolge erlebt haben. Bei Freiburg sind wir praktisch ins Stadion gegangen und du wurdest mit Bier zugeschüttet und hast dann im Nachtzug praktisch gestunken. Und auf der Osteuropa-Tour in Belgrad hast du aus dem Nachtzug nach Sardellen gestunken, die dir auf die Jacke getropft sind und bist damit dann ins Stadion gegangen.
Stimmt, ja. Ja, eine sehr...
Da schließt sich der Kreis.
Da schließt sich ein Kreis, der sich meines Erachtens nach nie hätte schließen müssen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja, das ist ein anderes Thema. Dieses Jahr ist ein Jahr, wo insbesondere für dich, aber eigentlich auch für uns als Familie, eventuell eine ziemlich große Veränderung bevorsteht.
Ja.
Denn entsprechend mit deinen Klausuren, Prüfungen, alles, was jetzt noch so ansteht fürs Abi, planst du ab September auf die ETH nach Zürich zu gehen. Mhm. Motiviert und inspiriert von deinem Praktikum am CERN Anfang des Jahres, hast du dir das so ein bisschen in den Kopf gesetzt, hast dann auch plötzlich angefangen, wie ein Irrer zu lernen, was du vorher so gar nicht gemacht hast. Man sagt, das mir doch scheißegal, ob ich mit 1,4 oder 1,5 oder 1,3 stehe. Jetzt ist die 1,0 eine Note, die du anpeilen möchtest, weil dir das die Zugang zur ETH vereinfacht, kann man das so sagen.
Nicht mal zwingend 1,0, die Bedingung dafür, aber es ist ein gewisser Schnitt praktisch, den man braucht in den Naturwissenschaften, der gar nicht mal so hoch ist eigentlich, aber der einfach durch die Zeugnisnoten, die ich bis jetzt habe, wenn ich diesen Schnitt erreiche, also es sind 70% im Durchschnitt, das sind eigentlich 10 Punkte, aber wenn ich den erreiche, hätte ich automatisch 1,0, einfach durch den Puffer, den ich halt aufgebaut habe in den letzten 2 Jahren, durch die Noten. Von daher kann man sagen, ich brauche praktisch dann diese Endnote 1,0, sprich diese 70% Mindestpunktzahl in den naturwissenschaftlichen Prüfungen, um prüfungsfrei angenommen zu werden, also um keine Aufnahmeprüfung schreiben zu müssen. Wenn ich eine Aufnahmeprüfung schreiben müsste, dann könnte ich die halt erst im Januar schreiben. Das heißt, ich könnte erst im Herbst 2025 anfangen. Das heißt, das Ganze würde sich noch um ein Jahr ziehen. Und das ist natürlich unnötig. Das will ich eigentlich vermeiden.
Hm. Ja. Und da gibt es eigentlich ansonsten noch gar nicht so ganz viel zu sagen. Außer, dass wir sehr aufgeregt sind, weil wenn es dich in die Schweiz verschlägt, dann würde das ja auch bedeuten, die erste, zweite und dritte Schweizer Fußballliga ist nicht mehr vor uns sicher im Normalfall.
Nee, definitiv nicht.
Ich weiß noch nicht, wie ich das beruflich dann hinkriegen soll. Vom finanziellen mal ganz abgesehen, weil die Schweiz ist ja dann auch nochmal ordentlich teuer. Aber das ist ja durchaus eine Option dann.
Auf jeden Fall.
Vielleicht findest du ja in der Schweiz dann deinen Lieblingsverein.
Nicht ausgeschlossen. Es gibt ja sowieso diesen in Gespon, dieses Stadion praktisch mitten in den Bergen, wo wir schon immer mal hin wollten.
Oh ja, das Ottmar Hitzfeld Stadion. Ja.
Ja. Ja. Das ist dann auf jeden Fall steht an.
Das sollte man dann auf jeden Fall angreifen. Ja. Von daher würden wir uns freuen, wenn es Schweizer Zuhörer gibt, Schweizer Podcast oder Podcast-Zuhörer aus der Schweiz oder vielleicht auch aus Zürich. Wir sind natürlich aktuell, aber auch vielleicht Menschen, die in der Schweiz studiert haben oder die einfach Ahnung von der Schweiz haben oder gerne Schweizer Käse essen oder was auch immer, keine Ahnung, dass die uns vielleicht einfach gerne kontaktieren unter wochenendrebell@wochenendrebell.de. Tipps für Stipendien, Tipps für Wohnungssuche, das wird alles neben der finanziellen Herausforderung auf ganz, ganz vielen Ebenen relativ schwierig, sodass wir dort für jeden Tipp natürlich aktuell sehr, sehr dankbar sind.
Ich brauche noch einen gesamten neuen Paragraphenkomplex für die Familienvereinbarung, der dann vieles regeln muss, der auch mit Quotenregelungen sicherlich arbeiten muss, darüber, wie viel Zeit auch nach wie vor zu Hause verbracht werden muss, bei wem die Pflicht liegt, sozusagen das sicherzustellen.
Nicht also diese Frage kann ich dir schon beantworten.
Nicht allein bei mir.
Zu 99%.
Auch nicht zu 99%.
Gut, das können wir ja noch separat ausdiskutieren. Das können wir ja abstimmen, würde ich sagen. Würde ich deine Schwester mal ordentlich bestechen vorher und dann wird das schon funktionieren. Nein, also wie gesagt, da wären wir in jedem Fall sehr, sehr dankbar. Alles für alle, die sich mit dem Leben in der Schweiz, dem Arbeiten in der Schweiz und dem Studieren in der Schweiz auskennen, sind wir für jeden Tipp und Kniff sehr, sehr, sehr dankbar. So, der Film ist, glaube ich, jetzt so ziemlich kurz nach Halbzeit ungefähr, würde ich schätzen, oder? Wir podcasten jetzt seit etwas mehr als 50 Minuten. Wir haben nach Filmbeginn angefangen, also ist der Film ungefähr eine Stunde rum. Das müsste eigentlich
so passen. Jetzt ungefähr müsstest du in der Pisse liegen, oder?
Das könnte gut sein. Nicht ich, sondern Florian glücklicherweise.
Ja.
Aber ja, das könnte jetzt ungefähr ungefähr hinhauen. Ja. Haben wir denn, wir haben demnächst noch weitere Veranstaltungen. Wir sind definitiv in diesem Jahr noch bei unseren Freunden von VfB für alle in Oldenburg. Da waren wir schon mal mit Buchteil 1. Da werden wir definitiv mit Buchteil 2 in diesem Jahr noch aufschlagen. Wir sind im Juni in Berlin Wie, wo, was, wann dürfen wir noch nicht so genau verraten, aber das kann man auf jeden Fall schon mal vormerken, dass man am 5. Juni sind wir in Berlin und du bist am 7. Juni gleich nochmal in Berlin, glaube ich. Das heißt, du wirst wahrscheinlich gleich da bleiben, weil da ist Ärzte, der internationale Jugendärzte. Nee, was ist das?
Ich glaube Jugendärztekongress.
Jugendärztekongress. Ja. Und da wirst du wieder einen Vortrag halten, ähnlich wie im letzten Jahr. Da warst du, glaube ich, auch schon da oder vor 2 Jahren.
Da war ich digital dabei.
Da warst du digital dabei, so war das. Genau. Und da steht also einiges an. Wir sind jetzt auch so relativ weit durch, dass wir bis auf die ganz lokalen Anfragen, also wir werden noch in Brilon mit sehr, sehr hoher Wahrscheinlichkeit dieses Jahr sein und wo wir auch so im Raum Meschede, Scherfede, da so die Ecke werden wir sicherlich unterwegs sein. Bielefeld ist noch offen. Da werden wir noch unterwegs sein. Gibt's ansonsten noch fixe Veranstaltungen, auf die man jetzt schon hinweisen kann oder möchtest du zum Thema Veranstaltung vielleicht insgesamt mal was sagen?
Ja, es gibt also fixe Veranstaltungen gibt es, glaube ich, zum aktuellen Zeitpunkt außer denen, die du genannt hast, keine, über die wir schon sprechen können so. Aber wenn natürlich, keine Ahnung, ihr eine Ideen habt für eine Lesung oder eine Begleitung des Films oder einen Vortrag oder überhaupt irgendeine Form von Veranstaltung, die uns involviert, dann gibt es ein Kontaktformular im Blog auf wochenendrebell.de. Das ihr ausfüllen könnt, das erreicht uns dann und dann können wir eine Veranstaltung planen, wo auch immer.
Genau. Dann bleibt uns jetzt nicht viel mehr als Meisterschaftsgrüße nach Leverkusen zu senden, Aufstiegsglückwünsche nach Düsseldorf und das war's, ne?
Ja.
Und Grüße nach San Francisco. Könnten wir vielleicht schon senden.
Stimmt.
Da werden wir uns nächste Woche auch reinschalten. Wieso, weshalb, warum, können wir dann in der nächsten Folge verraten. Das ist dann so ein kleiner Cliffhanger. Ich glaube, das macht man heute so, dass man die Leute versucht, von der einen Folge so über einen Cliffhanger in die nächste Folge zu ziehen. Verstehst du? Also ganz mysteriös San Francisco, da werden wir nicht vor Ort sein und trotzdem dabei. Die Zugverbindungen
sind einfach so schlecht.
Die Zugverbindungen von hier nach San Francisco sind etwas mühseliger, das stimmt. Ja. Gut, magst du noch ein Schlusswort geben?
Ich habe kein Schlusswort.
Okay, tschö.
Tschüss.